Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste, Täuflinge. Ich freue mich wieder über diesen Tag und über wieder einen Taufgottesdienst. Es ist nicht lange her, so dass wir nach der letzten Taufe kam sofort jemand auf mich zu und sagte, ich will mich auch taufen lassen. Und so haben wir sofort die nächste Taufe geplant. Ich freue mich über die Täuflinge. Ich freue mich über diesen Anlass und über die Gelegenheit des Zeugnisses. Das zeugt auch von der Wirksamkeit des Wortes, dass das Wort wirkt, an den Herzen wirkt und das hervorbringt, wozu es Gott gesandt hat. Das ist eine große Freude. Wir versuchen in der Gemeinde, in unserer Ältestenschaft, uns gabenorientiert zu dienen. Wir üben das ein, dass jeder in seiner Gabe dient. Deswegen haben wir uns auch solche Gottesdienste so eingeteilt, dass Viktor darf leiten, einer der besten Leiter, die ich kenne, Peter darf taufen, einer der besten Täufer, die ich kenne. Wie viel er da Erfahrung schon hatte, ist noch keiner abgesoffen. Ich darf dann immer die Predigt halten. Nur ergibt sich ein kleines Problem für mich. Im Ablauf ändert sich nicht viel, unter der Taufe ja auch nicht. Aber ich muss jedes Mal über das Thema Taufe predigen. Und ich glaube, das ist jetzt die vierte, fünfte Taufe hintereinander. Und langsam dachte ich, habe ich doch schon alles über die Taufe gesagt. Und trotzdem wollen wir mit der Predigt, und deswegen stellen wir sie am Anfang, zu dem hinführen, was wir gleich tun, was gleich geschieht, und diese geistliche Realität uns vor Augen zu führen. Ich möchte somit heute nichts Neues über die Taufe sagen, was ohnehin nicht neu ist, aber euch etwas tiefer in dieses Geheimnis mit hineinnehmen oder einfach uns daran erinnern, was für eine Herrlichkeit wir da haben und was für eine Herrlichkeit bezeugen. Ich habe das Thema der Predigt oder der Hinführung zu der Taufe, so genannt, was wir in Christus haben. So, was wir in Christus haben und was das mit dieser Taufe zu tun hat. Und das bewegt mich seit längerem. Dieses in Christus ist für mich eine herrliche Wahrheit. Ich möchte so starten und dich fragen, ob du Geheimnisse liebst. Magst du Geheimnisse? Ich mag keine Geheimnistuereien, das mag ich nicht. Aber ich mag es, wenn Geheimnisse gelüftet werden, wenn Geheimnisse offengelegt werden, wenn auf einmal man Antworten hat auf Fragen und Fragezeichen und auf einmal kriegt man eine Offenbarung oder eine Erkenntnis und ein Verständnis und wenn ein Geheimnis, das verborgen war, man hat so das Gespür, da steckt mehr dahinter, aber ich verstehe es nicht und wenn auf einmal diese Dinge offenbart werden und das sind schöne, das sind herrliche Momente, wenn einem so ein Geheimnis offenbart wird. Ich möchte heute über ein Geheimnis mit euch reden und das ist das Geheimnis Gottes. Der ganze Ratschluss Gottes, die Menschheit zu retten und die Schöpfung zu erneuern, zu einer neuen Schöpfung zu machen, das ist ein Geheimnis Gottes. Und dieses Geheimnis muss offenbart werden. Das kann keiner von sich aus selbst lösen, das kann keiner von sich aus selbst verstehen. Dieses Geheimnis muss einem offenbart werden. Paulus sagt das im 1. Korinther Kapitel 2, dass er von dieses Geheimnis predigt. Und dass dieses Geheimnis aber offenbart werden muss durch den Heiligen Geist. Denn wenn es nicht offenbart werden müsste, sagt er, dann hätten sie Jesus Christus nicht gekreuzigt, wenn sie gleich von Anfang verstanden haben, wer er ist und was, dass Jesus Christus selbst das Geheimnis ist. Und das ist so ein Geheimnis, sie haben es nicht erkannt und darum haben sie ihn auch getötet. Also dieses Geheimnis Gottes ist das Geheimnis des Christus. Und darum, über dieses Geheimnis möchte ich heute kurz mit euch nachdenken. Dieses Geheimnis hat zwei Seiten, wie eine Medaille oder eine Münze zwei Seiten hat, aber eine Münze ist ein Wert und eine Bezahlung, so hat aber zwei Seiten hat diese Wahrheit und dieses Geheimnis zwei Seiten. Und das wird jeweils mit zwei kleinen Wörtchen benannt oder zusammengefasst. Die erste Wahrheit dieses Geheimnisses ist Christus in uns. Also in uns, zwei Wörtchen, beschreiben eine der herrlichsten Wahrheiten von diesem Geheimnis. Das ist Christus in uns und Paulus schreibt die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich möchte euch bitten, Kolosserbrief aufzuschlagen, Kolosser Kapitel 1, Vers 27 möchte ich euch vorlesen. Da heißt es, Kolosser 1, Vers 27, weil ich heute nicht viel Zeit habe, werde ich voll schnell lesen. Ich werde nicht bis zum Ende warten, bis ihr die Bibel aufschlagt. Entweder seid voll schnell oder ihr hört einfach zu. Normalerweise gebe ich euch die Zeit, aber heute bin ich ein bisschen unter Zeitdruck. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit des Geheimnisses unter den Nationen sei. Gott wollte den Nationen, so mit dir und mir, dieses Geheimnis kundmachen, offenbaren. Und dann, was ist das Geheimnis Gottes? Was will er uns dieses herrliche Reichtum? Das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist ein Geheimnis. Und Gott will, dass wir dieses Geheimnis erkennen, dass wir es verstehen. Er will es uns offenbaren. Dieses Geheimnis ist ein Wahnsinnsgeheimnis. Christus in uns. Und somit die ganze Herrlichkeit Gottes, der Reichtum der Herrlichkeit Gottes in uns. Das ist mir beim Vorbereiten und Nachdenken auch über. Ich habe permanent so eine Freude in meinem Herzen und ich habe permanent Angst, dass ich die nicht weitergeben kann. Dass ich diese Gedanken verliere oder vergesse oder nicht alles sagen kann. Also was für eine Wahrheit, was für eine Offenbarung. Christus in uns. Ich weiß nicht, ob du darüber dir mal intensiv Gedanken gemacht hast, ob du mal spazieren gegangen bist, irgendwo am Rand des Weges dich hingesetzt hast, im Wald oder so. Und dann sagst, jetzt nehme ich mir Zeit und du überlegst, was bedeutet, dass Christus in uns ist, in mir. Jesus Christus hat in mir Wohnung genommen. Ist doch Wahnsinn, oder? In mir. In dir, in mir ist Christus. Das übersteigt, das muss ein Geheimnis sein, das übersteigt unseren Verstand. Aber es ist eine der herrlichsten Wahrheiten, die wir haben von diesem Geheimnis. Ihr müsst euch so vorstellen, so wie Gott leibhaftig in der ganzen Fülle in Christus gewohnt hat, so hat Christus leibhaftig in seiner ganzen Fülle in uns Wohnung genommen. Könnt ihr euch das vorstellen? So wie Gott in Christus Wohnung genommen hat, hat Christus in uns Wohnung genommen. Was für ein Geheimnis. Was für eine herrliche Wahrheit. Was für ein tiefes Verständnis. In Johannes Kapitel 14, Vers 23 sagt Jesus, spricht er von diesem Geheimnis. Er spricht von dem Kommen des Heiligen Geistes. Johannes 14 und Vers 23 sagt er, Jesus antwortete und sprach, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wahnsinn, oder? Und wir werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Wir werden da wohnen. Das ist unglaublich. Die ganze Fülle Gottes leibhaftig nimmt in uns Wohnung. Das ist eines der herrlichsten Geheimnisse des Evangeliums. Hier geht es bei dieser Medaillenseite und bei dieser Wahrheit, geht es um die Wirksamkeit und um die Kraft Gottes in uns. Hier geht es darum, wie wir Frucht bringen, wie wir siegreich in diesem Leben bestehen und überleben können, wie wir Dinge tun können, die bis in die Ewigkeit hineinreichen. Wie bringen wir Frucht in dieser Welt? Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und der Vater wird es euch geben, damit ihr Frucht bringt und die Frucht bleibt. Johannes 15. Eine der herrlichsten Wahrheiten. Wenn ich in euch bin, das ist die Quelle der Kraft. Das ist die Quelle der Wirksamkeit Gottes. Und wenn wir wieder in den Kolosserbrief zurückgehen, Kolosser Kapitel 1, Vers 29. Ich lese ab Vers 28, Kolosser Kapitel 1, Vers 28. Heißt, ihn verkündigen wir, das ist Jesus, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren und jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, worum ich mich bemühe und kämpfen dringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit, die wirksame Kraft Gottes hat in uns Wohnung genommen. Ich will mal etwas provokant fragen, kennst du diese? Weißt du das? Ich hoffe schon. Aber erlebst du sie auch? Ist diese Wirksamkeit der Kraft in deinem Leben, ja oder nein? Das ist eine der herrlichsten Wahrheiten, die wir haben. Wie kommt diese Kraft in uns? Wie bekommen wir Anteil an dieser Wirksamkeit? Durch den Empfang des Heiligen Geistes. Wie empfangen wir den Heiligen Geist? Als Petrus die erste gewaltige Predigt hielt, in Apostelgeschichte 2, und das durch die Herzen der Menschen fährt. Und dann sagen sie, was sollen wir tun, Brüder? Und was ist die Antwort von Petrus? Tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi. Und dann werdet ihr was bekommen? Den Heiligen Geist, der euch und euren Kindern und euren und all denen versprochen ist, die in der Ferne sind und die der Herr herzurufen wird. Wie geschieht das? Petrus sagt, tut Buße, bekennt eure Sünden und lasst euch taufen. Und so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Das, in der Bekehrung, in dem Bekennen unserer Schuld, in dem Eingestehen unserer Sündhaftigkeit, geschieht Vergebung, geschieht Erlösung, geschieht Wiedergeburt, wird uns ein neues Leben gegeben. Gott und Christus nehmen Wohnung in uns. Der Geist Christi, der Geist Gottes, der Heilige Geist kommt und nimmt Wohnung in uns. Das ist die erste Seite dieser herrlichen Wahrheit, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Hier geht es um Wirksamkeit und hier geht es um die Kraft Gottes in uns. Aber es gibt die zweite Seite und da will ich mehr darüber reden. Das ist mehr mein Thema, was wir in Christus haben. Nicht, was Christus in uns hat, sondern erst was wir in Christus haben. Es gibt eine herrliche Aussage, die für mich noch herrlicher ist, aber es geht ja nicht, weil beides ja wahnsinnig herrlich ist. Schaut mal in Kolosser 2 ab Vers 9 und Vers 10. Kolosser 2, Vers 9 und 10. Da heißt, denn in ihm, das ist Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Ist das Wahnsinn? Das ist ein Geheimnis. Das ist ein so hohes Geheimnis. Was die Schrift sagt, in Christus wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig, komplett, vollständig. Das ist herrlich, oder? Das ist wahrscheinlich nicht schwer für uns zu glauben, für all die, die an Christus Jesus glauben. Aber jetzt kommt's. Und in ihm sind wir alle zur Fülle gebracht. Ich will das andersrum aussagen. Christus ist der Ort, an dem alles von Gott in all seiner Fülle, in all seiner Vollkommenheit, in all seiner Vollständigkeit komplett da ist. Und ich will so sagen, und wer zu diesem Ort kommt, und nicht nur zu diesem, wer in diesen Ort hineingeht oder in dieses Haus oder in die, der hat Anteil an der ganzen Fülle Gottes. Das heißt, wenn du in Christus hineinkommst, dann hast du Anteil an der ganzen Fülle Gottes. Willst du die Fülle Gottes erleben? Ein paar gibt es, ich freue mich. Die anderen können sich noch überlegen. Ich will nicht ein bisschen von Gott, nicht etwas von Gott, nicht ein Stück hier ist, die Fülle Gottes. Und es gibt nur einen einzigen Ort, wo du Gott in der Fülle erleben kannst. Und das ist in Christus. Es gibt keinen anderen Ort, wo der Segen Gottes zu dir kommen kann, als nur in Christus. Und Paulus sagt, und wenn wir in Christus sind, haben wir Anteil an der ganzen Fülle leibhaftig, an dem allen Segnungen, an der alle Gnade, an der alle Barmherzigkeit, an der alle Vergebung, an der kompletten Liebe, in allen diesen. Das ist der einzige Ort, wo du all diese Dinge, Gnade, Barmherzigkeit, Liebe, Geduld, Treue, Bewahrung, das ist der einzige Ort, wo du das von Gott empfangen kannst. Außerhalb von diesem Ort, außerhalb von Christus, gibt es keine Fülle Gottes. Gibt es nicht. Ich weiß nicht, ich will das ganz kurz deutlich machen. Als mein Sohn zur Welt kam, ich will nicht so viel über meine Familie reden, das kommt nicht immer gut, aber nur als ich Kinder bekam, sagen wir so. Ich weiß, beim Timmy war halt der Erste. Und dann dachte ich über viel nach, das hat mich komplett meine Welt durcheinander gebracht. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich schon erstaunlich. Jetzt kommt ein Leben in unser Leben, wird geboren. Und es wird geboren in unsere Familie. Es kriegt meinen Namen und es kriegt auch mein Haus und es kriegt alles, was ich besitze, kriegt es auch. Mein Geld, meine Zeit, mein Essen. Hat es was dafür tun können? Hat sich das erarbeiten müssen? Hat er gesagt, hey, darf ich mal in eure Familie? Und darf ich auch mal was zu essen kriegen? Darf ich auch mitfahren? Dürfte ich auch da bei euch schlafen? In dem Moment, wo mein Sohn zur Welt kam, wisst ihr, was dann passierte? Er bekam die ganze Fülle Willis leibhaftig. Und Lillis noch mehr. Da gab es mehr zu geben und zu nehmen. Ist es nicht Wahnsinn? Nicht aus irgendeiner Leistung, nicht aus irgendeinem Verdienst, nicht aus irgendwelchen Werken. Nur weil er geboren wurde, hat er Anteil an der ganzen Fülle Zorns gehabt. Da gibt es ein anderes Kind, sagt, ich hätte gern. Na, natürlich die Fülle Zorns. Oder andersrum, nehmt euch eine andere Familie, die weit mehr beneidenswerter wäre. Und überlegt mal, wie komme ich da hinein? Wie werde ich ein Mitglied von der Familie Bill Gates? Oder irgendein Mann, ein Milliardär? Ja, wie? Und man, ja, kannst du mich adoptieren, bitte? Warum? Ich würde gerne deine Fülle haben. Jetzt kommt dann, entsteht ein Leben und ich darf so sagen, selbstverständlich, wir sagen, nö, du bist zwar von mir gezeugt, aber hallo, das ist, verdient ihr alles erstmal selbst. Geh selbst arbeiten, geh selbst Essen holen und so weiter. Wäre das denkbar? Weil er in uns ist und durch uns ist und bei uns ist und in unserem Haus ist und den Namen jetzt trägt, hat er die Fülle. Das ist das Bild. Wer in Christus ist, wer von ihm geboren ist, wer seinen Geist Gottes bekommen hat und somit zu diesem Haus gehört, hat die Fülle von diesem Haus. Ist das nicht Wahnsinn? Das ist eins der herrlichsten Geheimnisse, die es gibt. Und wir laufen oft so rum, als ob wir die Ärmsten der Welt sind. Wir haben keine Ahnung, was dieses Geheimnis, das Gott die Nation offenbaren möchte. Ihr seid Teilhaber der herrlichen Berufung. Das Reich ist meiner, der Reichtum meiner Herrlichkeit. Ihr habt Anteil daran, in Christus aber. Und nur da. Man muss von ihm geboren und in ihm gezeugt und in ihm sein, in ihm sein. Ich habe noch ein paar Minuten. Das war die Einleitung. Herrliche Wahrheit. Herrliche Wahrheit. Ich möchte euch 20, 25 Minuten habe ich noch Zeit, bevor wir zum Eigentlichen kommen. Ich möchte euch von dieser Herrlichkeit und von diesem Reichtum, den wir in Christus haben, möchte ich euch drei Aspekte zeigen anhand eines Textes, der mich sehr überwältigt hat. Das ist Kolosser Kapitel 2, die Verse 8 bis 15. Drei Aspekte. Was die Fülle Gottes in Christus ist oder andersrum. Was bedeutet, dass wir die Fülle in Christus leibhaftig bekommen? Was bekommen wir? Was ist die Fülle, die wir dann haben, wenn wir in ihm sind? Von welcher Fülle ist hier die Rede? Ich lese euch den Text, Kapitel 2, Vers 8 bis 15. Seht zu, dass niemand euch einfangen durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, sondern im Ausziehen des Fleisches des Leibes, in der Beschneidung des Christus. Mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart in Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht, mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat die Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehend, der gegen uns war, und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Was wiederholt sich permanent in diesem Text? In ihm. In ihm, in ihm, in ihm. Hier in den paar Versen wird uns eine herrliche Fülle, eine herrliche Vollkommenheit der Herrlichkeit des Reichtums Gottes in Christus uns vor Augen gemalt. Und was wir da haben, drei Aspekte. Und jeder dieser drei Aspekte verdiente mindestens eine gute Predigt. Und, aber heute ist der Tag und heute ist die Taufe. Deswegen ein kurzer Überblick, ein kurzer Einblick in diese Fülle Gottes in Christus lebhaftig. Drei Dinge. Erstens, wir haben eine vollkommene bzw. eine vollständige Erlösung. Das ist die Fülle der Erlösung. Wir sind vollkommen erlöst. Das sind die Verse 11 bis 12. Hier geht es um diese Erlösung. Das zweite ist, wir haben eine vollkommene oder eine vollständige Vergebung in ihm. Das sind die Verse 13 und 14. Und drittens, wir haben einen vollständigen, einen vollkommenen Sieg. Das sind die Verse, das ist der Vers 15. Diese drei Dinge, das ist eine gewaltige Fülle. Eine vollständige Erlösung, wir haben eine vollständige Vergebung und wir haben einen vollständigen Sieg in Christus. Ist das nicht wenig? Das ist die Fülle. Das ist die Fülle in Christus, was wir in Christus haben, wenn wir in ihm sind. Erlösung, Vergebung und Sieg. Und ein paar Gedanken möchte ich euch zu diesen Punkten sagen. Also, wir steigen Vers 8 ein. Paulus schreibt, seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach den Überlieferungen der Menschen, nach den Elementen dieser Welt und nicht Christusgemäß. Der Apostel Paulus, wie alle anderen Apostel, kämpfen vor und warnen die Gemeinde, die Gemeinde Kolosser, vor allem hat sie selbst nicht gegründet, sondern einer seiner Mitarbeiter ist dahin und hat die Gemeinde gegründet. Er warnt sie vor falschen Wegen in die Fülle hineinzugehen. Er warnt sie von falschen Wegen, die Fülle Gottes zu bekommen. Er warnt sie vor falschen Wegen, eine vollkommene Erfüllung zu bekommen. Und darum sagt, es gibt außerhalb von Christus keine Fülle. Und alle Wege von der Philosophie und alle Wege der Religionen können es nicht. Das sind die ersten Verse, die Verse 8 bis 9, von denen er hier spricht. Er sagt, es gibt außerhalb von Christus keine Fülle. Und er warnt von philosophischen Gedankengebäuden der Menschen, die sie aufstellen, wie man glücklich wird, wie man zur Fülle kommt, wie man erlöst wird, wie man befreit wird, wie man gerettet wird. All diese Versuche menschlicherseits, ihre Überlegungen über die griechische Philosophie hin bis zur heutigen Zeit, all das ist vergebens, sagt er. Du kommst nicht in diese Fülle. Auf irgendeinem menschlichen Weg, absolut unmöglich. Aber er geht noch weiter, er sagt nicht nur Philosophie, sondern leeren Betrug nach den Überlieferungen der Menschen, nach den Elementen dieser Welt. Was meint er damit? Ich bin davon überzeugt, hier redet er von den sogenannten Religionen, von den Versuchen der Menschen durch ihr selbst konstruierte Glauben, durch ihre selbst konstruierte Religionen einen Weg zu der Fülle zu schaffen. Und diese Versuche sind alle nach den Elementen dieser Welt. Was diese Elemente dieser Welt sind, ist zum Beispiel Beschneidung. Es ist zum Beispiel Halten von bestimmten Satzungen und Halten von bestimmten Geboten. Es ist der Versuch, oder das sind die Satzungen, wo man sagt, wir müssen zum Beispiel, wenn wir den Sabbat nicht halten, den Samstag nicht halten, können wir nicht gerettet werden. Wenn wir uns nicht waschen, wenn wir nicht bestimmte Dinge essen oder nicht essen, wenn wir bestimmte Dinge trinken oder nicht trinken, wenn wir uns nicht so anziehen, wenn wir nicht so kleiden, wenn wir das tun oder nicht das tun. All diese Gebäude und all diese Religionen, die uns einen Weg in die Fülle Gottes durch unsere Leistung und durch das, was wir tun müssen und was man tun muss, das vermag nicht, den Menschen in die Fülle Gottes zu bringen. Und Paulus warnt davor. Seht zu, dass niemand euch einfange durch solche Lehren, durch solche Theorien, durch solche Betrug, durch solchen leeren Betrug, sagt er, nach den Elementen dieser Welt. In Kolosser Kapitel 2, Vers 16, ich lese euch nur ein, zwei Beispiele. So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind, der Körper selbst aber des Christus. Niemand verurteile euch und sagt, oh, du kannst nicht gerettet werden, du kannst keine Vergebung bekommen, du kannst keinen Sieg erlangen, wenn du nicht bestimmte Tage hältst, bestimmte Feste hältst, den Sabbat bewahrst. Wenn du das nicht alles tust, wirst du niemals den Segen Gottes erleben. Genau das Gleiche, guck mal ab Vers 20. Wenn ihr mit Christus den Elementen dieser Welt gestorben seid, von diesen Elementen dieser Welt spricht er, Was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebt ihr noch in der Welt? Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Was doch alles zur Vernichtung durch den Gebrauch bestimmt ist, nach den Geboten und Lehren der Menschen. Das sind die Lehren der Menschen. Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht, schau nicht, trink nicht, ess nicht, mach nicht. Schaut mal Vers 23. Das alles hat einen Anschein von Weisheit und eigenwilligen Gottesdienst. Das sieht sehr religiös aus. Und dient und nicht in Verschonung des Leibes. Das sieht sehr, sehr fromm aus. Und bis Selbstkasteiung. Boah, guck mal, was für ein Glaube hat der. Verzichtet auf so viel. Und dann sagt er, also nicht in gewisser Wertschätzung. Dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Damit ich dastehe, also, guck mal, bin ein guter Gläubiger. Gell? Guck mal, was ich alles tue und nicht tue. Paulus sagt, wer meint, durch solche Übungen, religiöse Übungen, in die Fülle Gottes hineinzukommen, ist vergeblich. Lasst euch da nicht betrügen. Er warnt davor. Und dann sagt, warum? Denn nur in Christus gibt es die Fülle. Und wie kommt man in Christus? Was muss man tun? Schaut mal, ich komme zu dem ersten Punkt. Eine vollständige Erlösung. Kolosser 2, Vers 11 bis 12. Heißt, in ihm seid ihr auch beschnitten worden, mit einer Beschneidung nicht mit Händen geschehen ist, sondern mit einem Ausziehen des Fleisches des Leibes, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Das sind die zwei Verse, die uns eine vollständige Erlösung beschreiben. Eine Erlösung, die nicht mit deiner Leistung und die nichts mit deinem Werk und die nichts mit deinem Fleisch zu tun hat. Das heißt, die nicht aus dir selbst herauskommt. Du kannst nichts tun, um gerettet zu werden. Du kannst nichts tun, um erlöst zu werden. Du kannst nichts tun, um rein zu werden. Wo liegt das Problem? Warum spricht er darüber? Er sagt, liebe Kolosser, die echte Reinigung, die geschieht nicht äußerlich, die geschieht innerlich. Die echte Reinigung, die ist nicht körperlich, sie ist geistlich. Darum geht's. Und keine Beschneidung vermag dich zu reinigen. Keine Beschneidung vermag dich zu retten. Das ist der Punkt. Warum? Neben den Philosophien und den Ansätzen von Gnosis und all diese, die in die Gemeinde sofort kamen, kamen viele judaistische Irrlehrer und die haben gesagt, Jesus Christus ist schon gut und ihr könnt schon an ihn glauben, ist ja der Messias. Aber wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, dann war es mit euch. Dann habt ihr keinen Anteil am Volk Gottes, habt ihr keinen Anteil an den Segnungen Abraham, Isaac und Jakobs und ihr könnt da nicht gerettet werden. Jesus bringt allein euch nichts. Ihr müsst an diesem Bundesvolk teilhaben und ihr müsst euch beschneiden. Ihr müsst etwas tun. Und Paulus wehrt sich gegen so einen Ritus und sagt, nein, 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 nein. So ein äußerlicher Ritus rettet niemals. Das ist ein falsches Verständnis übrigens von der Beschneidung, bis heute noch. Wenn ich beschnitten bin, ein Jude bin, dann bin ich automatisch gerettet, egal wie ich lebe. Ob ich gut bin oder nicht, ob mein Verhalten gut ist oder nicht, ich gehöre ja zum Volk Gottes, ich bin ja beschnitten. Ich wurde an der Vorhaut beschnitten, das ist mein Zeichen, ich bin sicher. Schaut euch mal in die Bibel an, wie sicher sie waren, was Gott sagt. Das ist nicht die Beschneidung, von der Gott spricht. Das ist nicht die Beschneidung, die rettet. Was ist das Bild der Beschneidung? Im Alten Testament, wir haben das ein Bild. Warum macht das Gott? Die Männer mussten an der Vorhaut beschnitten werden. Und hier ist der Aspekt der Reinigung. Warum an der Vorhaut? Das ist der Teil, ich will das jetzt vorsichtig ausdrücken und sehr fein. Wie habe ich es formuliert, dass es gut wird? Beschneidung am Fleisch, das ist gut, ist ein Bild der Notwendigkeit einer Reinigung, das Teil des Menschen, von dem aus Lebensfrucht entsteht. War das einigermaßen vorsichtig genug ausgedrückt, ja? Das heißt, hier geht es um neues Leben hervorzubringen. Und das muss reines Leben sein. Und darum muss das der Unreinheit beschnitten sein. Das verschafft uns hier ein Bild. Das, was verunreinigt, muss rein werden, um neues reines Leben hervorzubringen. Es war ein Schutz und es ging um ein Bild der Reinigung. Und es war ein Bild der Reinigung. Und Paulus spricht dann darüber, sagt, aber das rettet nicht, Darf ich euch ganz kurz Römer 2, Vers 28 vorlesen? Römer 2, Vers 28. Ich will nicht zu lange hier bleiben, das wäre ein Thema für sich, gell? Die ganze Beschneidung. Römer 2, Vers 28. Denn nicht der ist ein Jude, der äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und die Beschneidung des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben. Darum geht's. Nicht die äußerliche Beschneidung rettet einen Menschen, sondern die Beschneidung am Herzen durch den Heiligen Geist, die rettet. Das Herz muss beschnitten werden. Warum? Das Herz ist unrein und es muss rein werden, damit neues Leben und neue Frucht und Frucht, in die in Ewigkeit bleibt, entsteht und gesät werden kann. Der Same gesät werden kann, muss das Herz gereinigt werden. Das muss beschnitten werden. Aber das, beschneide mal dein Herz. So heute, ja, ich will auch ein reines Herz. Gehst nach Hause, holst ein Messer, bisschen Reiniger rein, bisschen Schrubben, bisschen Putzen. Unmöglich. Hier geht es um eine geistliche Reinigung deiner Gedanken, hier geht es um eine geistliche Reinigung deines Denkens, deines Wollens und deiner Entscheidungen. Und das ist etwas, was Gott durch den Heiligen Geist tun muss. Du vermagst es nicht, aber das ist, Paulus spricht darüber und sagt, Freunde, unsere Rettung ist vollständig und vollkommen, wisst ihr warum? Weil in Christus wir eine Beschneidung schon bekommen haben. Er sagt, die nicht mit Händen geschieht, sondern in Ausziehen des Fleisches, in eine Beschneidung des Christus. Was meint er damit? Ich will kurz das erläutern. Wie zieht man das Fleisch aus? Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht? Das wäre sehr komisch, wenn nur so Knochengebilde jetzt da sitzen würden. Wie zieht man das Fleisch aus? Das Fleisch geht es natürlich nicht um das Stück Fleisch an unseren Knochen, sondern das Fleisch ist unsere alte Natur. Das Fleisch ist das. Das ist die alte Natur, das ist das Fleisch, das aus sich heraus selbst versucht, Gott wohlgefällig zu sein. Die Beschneidung des Herzens ist welche? Indem wir alles und jeden Versuch aus eigener Gerechtigkeit und aus eigener Kraft, Gott wohlgefällig zu werden und gerettet zu werden, es ausziehen. Legt jeden Versuch, selbst gerecht zu werden, ab. Legt jede fleischliche Regung, euer selbst zu selbst zu erlösen durch Halten bestimmter Tage, durch das Essen und Nicht-Essen, durch Trinken und Nicht-Trinken, Kleiden und Nicht-Kleiden, legt es ab. Das ist Ausziehen des Fleisches. Und wir haben eine Beschneidung des Herzens bekommen und legen dieses Fleisch ab. Wir setzen unsere Hoffnung nicht mehr auf unsere Kraft und nicht mehr auf unsere Fähigkeit. Oder? Davon spricht Paulus. Warum? Er geht weiter und sagt, denn wir sind, oder darf ich so sagen, kein Ritus, kein äußerlicher Ritus rettet. Jetzt sage ich etwas Steiles. Keine Taufe rettet. Wir sind hier bei der Taufe. Kein äußerlicher Ritus rettet. Auch diese Taufe, diese Wassertaufe, die rettet nicht. Und erlaubt mir diesen kurzen kleinen Seitenhieb. Wenn man meint, dass die Taufe, die Beschneidung, die Parallele, die Beschneidung im Judentum, die Parallele zur Kindertaufe ist und dass dieser Ritus rettet, dann hat man nicht verstanden, was die Taufe ist und was die Beschneidung ist. Dass es kein äußerlicher Ritus rettet, keine Kindertaufe rettet, vermag nicht. Es muss am inneren Menschen, am inneren Herzen etwas geschehen. Welche Taufe rettet dann? Es ist die Taufe in Christus. Diese Taufe rettet. Und wisst ihr was? Die ist sehr trocken. Also da ist nicht viel Wasser im Spiel. Das ist keine nasse Taufe. Ich werde es gleich sagen, warum ihr trotzdem da hinein müsst. Ihr wisst, dass ich habe ja 5-mal darüber schon gepredigt. Aber der Punkt ist, die eigentliche Taufe, die ist nämlich die Taufe im Heiligen Geist. Johannes sagt, ich taufe mit Wasser, sehr nass, aber es wird einer kommen, der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Das ist die Taufe, worauf es dann kommt. So kommen wir in Christus. Darf ich euch das Bild bemühen? Nehmt mir mal vor, dieses Waschbecken hier ist Christus. Lebendiges Wasser. Und in dem Moment, wo wir dann hineingetauft werden, ihr dann komplett da hinein, deswegen nicht nur ein bisschen besprengen, das taugt nichts. Bisschen Punkt auf die Stirn. Das taugt nichts, das ist nicht in Christus. In dem Moment, wo ihr dann untergehen nachher, ist das Bild, ihr seid völlig in Christus aufgegangen. Ihr seid in ihn. Und wenn ihr in ihm seid, wisst ihr, was ihr dann habt? Die Fülle. Komplett. Komplett. Das ist, der Geist Gottes tauft uns in Christus hinein, in seinen Leib, und wir gehen in ihm auf. Wir sind in ihm. Und somit haben wir alles, was er hat. Ist nicht herrlich? Für mich eins der herrlichsten Wahrheiten, die es gibt. Ich bemühe immer wieder dieses Beispiel. Und deswegen heute auch nochmal, aber mit etwas anderem Schwerpunkt. Ihr wisst, das ist Christus in Buchstaben für mich. Und die Taufe in Christus ist, Gott nimmt mich und tut mich in Christus hinein. So. Und dann in dem Moment bin ich in ihm. Jetzt, schaut mal. Als Christus, oder wann ist Jesus gestorben? Wann ist er gestorben? Gestern? Heute? Vor über 2000 Jahren, richtig? Warst du dabei? Die Bibel sagt aber, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auferweckt mit dem Glauben durch die wirksame Kraft Gottes. Wie kann ich mit Christus begraben worden sein? Wie kann ich mit Christus gestorben worden sein und mit auferstanden, wenn ich 2000 Jahre später lebe? Wie geht das? Wie funktioniert das? Das Wort Gottes sagt, Jesus Christus kam vor 2000 Jahren und starb und ist auferstanden. Das hat er gemacht. Da warst du nicht da, da gab es dich noch gar nicht. Jetzt passiert das Geheimnis Gottes. Jetzt passiert Folgendes. Gott nimmt mich und tut mich in Christus hinein. Und wisst ihr, was in dem Moment passiert? Alles, was Christus damals passierte, gehört jetzt mir. Alles, was er damals erarbeitet hat, ist jetzt mein. Ist er gestorben damals, so gehört sein Tod jetzt mir. Ist er auferweckt damals, so gehört seine Auferstehung jetzt mir. Mir wird das zugerechnet. Ich, in ihm bekomme ich diese Fülle. Ich bekomme all das, was er getan hat, gewirkt hat und erarbeitet hat in aller Herrlichkeit. Auf einmal in dem Moment, wo ich heute, wo ist Kolosser? Wo ich heute hineinkomme in Christus, durch den Glauben, auf einmal wird das meins. Ist das nicht Wahnsinn? Halleluja. Jetzt muss ich weinen. Das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis, das uns offenbart werden muss. Wir müssen nicht nochmal sterben, wir sind mitgestorben. Wir sind mitgestorben. In Christus ist das herrliche Wunder passiert. Paulus spricht darüber. Wisst ihr nicht, dass wir durch den Heiligen Geist in sein Leib getauft worden sind? Das ist eine sehr trockene Taufe, die da geschieht. Eine sehr trockene, einfach nicht trocken langweilig, sondern es hat nichts mit Wasser in erster Linie zu tun. In Titus Kapitel 3, in der Bibelstunde haben wir gelesen, Vers 4 bis 7 heißt das, in der Waschung der Wiedergeburt, in der Taufe der Wiedergeburt, das ist die eigentliche Taufe. Und durch diese Taufe kommen wir in Christus hinein und in dieser Taufe haben wir alles. Nicht in der Beschneidung des Fleisches, wir legen all unsere eigenen Bemühungen ab, wir legen unser Fleisch beiseite, es braucht nichts mehr tun und stattdessen nehmen wir alles an, was Christus für uns getan hat. Im Glauben, schaut mal, heißt es, ihm durch den Glauben. Und wieder ein kleiner Seitenhieb, verzeiht's mir. Wie kann das ein Kind tun? Wie kann ein Kind das glauben, wenn aus Glauben das einem zuteil werden kann? Und nur durch den Glauben. Das ist die herrliche, vollständige Erlösung, die wir haben. Jetzt noch zwei Punkte, sehr kurz, ich verspreche es, sehr kurz. Nur Appetit anregen. Wir haben eine vollständige Vergebung. Schon überblättert, 4 brauche ich. Wir haben eine vollständige Vergebung, Vers 13. Und euch, die ihr tot wart, in Vergehungen und in Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht, mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehen, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Das ist, wenn wir in Christus sind, so sind wir mit ihm gestorben, wegen unserer Vergehung, wegen unserer Schuld und wegen unserer Sünde. Aber wisst ihr, warum wir auferstanden sind? Weil uns vollständig vergeben worden ist. Gott gibt uns ein neues Leben, weil er sagt, die Vergebung ist komplett, die ist vollständig. Nicht ein bisschen vergeben, nicht nur ein paar Sünden der Vergangenheit, zwei der Gegenwart und bei der Zukunft schauen wir mal. Wir sind wieder auferweckt worden. Wir sind mit Christus lebendig aus einem Grund, weil uns komplett vergeben worden ist, vollständig. Wie viele Sünden sind dir vergeben worden? Alle. Glaubst du das? Oder gibt es Zweifel? Ja, ich weiß nicht, ob diese Sünde Gott mir vergeben kann. Und diese habe ich schon wieder getan, ob Gott es mir wieder vergeben kann. Hier steht, wisst ihr, was hier steht? Dass alles, was du falsch gemacht hast, auf einen Schuldschein geschrieben worden ist. Alles. Und das ist die Bezeichnung von diesem Schuldschein, das ist so eine Quittung. Da steht der Schuldpreis und da musst du hingehen und dann eine Unterschrift sagen und sagen, okay, das schulde ich dir wirklich. Ich bin dir das schuldig. Und dann muss man es abzahlen. Mit dieser Unterschrift bestätigst du, ja, das ist richtig, ich schulde 1 Million Euro. Jetzt zahlen wir das mal ab, gell? Jetzt passiert, es gibt einen Schuldschein. Und auf diesem Schuldschein stehen all deine Vergehungen, all deine Sünden. Und dann gehst du hin und sagst, Gott, du hast recht, das ist all meine Schuld. Du unterschreibst das. Das ist Buße tun. Und dann heißt es, und wisst ihr, was dann passiert? Gott nimmt diesen Schuldschein und löscht ihn aus. Ja, wie geht das denn? Es gibt nur eine Möglichkeit der Auslöschung, wenn es bezahlt ist. Und dann kam Jesus und sagt, der Sündelohn ist der Tod. Ich zahle diesen Preis und zahlt diesen Preis. Und dieser Schuldschein ist gelöscht. Ich wundere mich darüber, dass Menschen die Schuldscheine rausholen, die Gott schon längst gelöscht hat. Gell? Sie machen Kopien. Das Original gibt es nicht mehr. Aber wir werden permanent eigen mit aus. Oh, wie war es nochmal? Ja, stimmt hier. Oh ja, genau. Und dann machen wir permanent eigene Schuldscheine. Oh Gott, geh, du hast mir nicht vergeben. Guck mal, wieder ein Schuldschein. Das ist nicht meiner, sagt er. Meinen habe ich schon gelöscht. Warum zweifeln wir daran? Wenn es heißt, er hat die Satzungen und den Schuldschein aus unserer Mitte fortgeschafft. Wisst ihr, wie herrlich dieser Begriff aus unserer Mitte, was nichts anderes bedeutet? Es ist nicht mehr da. Es ist nicht mehr unter uns. Es ist nicht mehr bei dir. Es ist nicht mehr da. Ist gut? Was für ein Reichtum der Fülle in Christus, oder? Komplett vergeben. Und wo hat er es weggeschafft? Es gibt einen Ort, wo er es weggebracht hat. Und er hat es ans Kreuz genagelt. Denn da wurde der Preis bezahlt. Da ist Christus gestorben. Und du bist mit ihm in dieser Sünde da gestorben. Was für eine Herrlichkeit. Und jetzt kommt der letzte Punkt. Wir haben nicht nur eine vollständige Erlösung und eine Rettung, weil wir es nicht aus eigener Kraft tun müssen, nicht durch eigene Anstrengungen. Wir haben eine vollständige Vergebung, weil Jesus komplett alles für dich und für mich bezahlt hat, die Schuld komplett bezahlt. Und wir haben einen vollständigen Sieg, weil alle Feinde, die du hast, besiegt worden sind in diesem Werk. Das ist eine so tiefe Wahrheit, dass mir schmerzt, darüber nur ein, zwei Sätze jetzt sagen zu können. Aber das ist so eine wichtige Wahrheit. Hier heißt es, er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und hat sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Darf ich eine Frage stellen? Glaubst du, dass all deine Feinde, dass die Sünde, der Teufel und der Tod, dass sie besiegt sind? Oder glaubst du, das wird irgendwann mal sein? Oder ist es jetzt schon? Ich sage dir, je nachdem, ob du das glaubst oder nicht, hat das Auswirkungen für dein Leben oder nicht. Aber das ist, hier heißt, er hat, nicht er wird, er hat's. Aber dann sagst du, aber wie kann es sein? Wie hat er den Teufel besiegt, wenn er heute noch wütet? Wie hat er die Sünde besiegt, wenn sie noch da ist, wenn ich sie in meinem Leben spüre? Wie hat er die Sünde und den Tod besiegt, wenn Menschen sterben? Wie kann es sein? Das ist ja die Diskrepanz, die wir wieder haben. Wie hat er sie entwaffnet? Oder was ist der Sieg? Er hat sie entwaffnet. Hier hat er sie noch nicht ausgelöscht. Hier sagt die Stelle, er hat sie nicht weggenommen, er hat sie entwaffnet. Er hat ihnen die Waffen weggenommen, die dir wehtun, die dich umbringen, die dir schaden. Das hat er gemacht. Was hat er dem Teufel weggenommen? Was braucht der Teufel, um dich zu töten? Sünde. Richtig? Denn der Sündelohn ist der Tod. Der Teufel will nichts anderes als dich töten. Dass Gott dich richtet. Was macht er? Er muss dich zum Sündigen bringen. Bringt er dich zum Sündigen, ist die Folge der Tod. Also bemüht er sich, was? Ständig, dich zum Sündigen zu bringen. Richtig? Oder kennst du diese Erfahrung nicht? Ich schon. So. Wie kann der Teufel dich zum Sündigen bringen, dass Gott gegen dich ist? Was braucht es? Das Gesetz. Du musst etwas tun, was Gott nicht will. Also braucht der Teufel das Gesetz, damit die Sünde wirksam wird und ihn den Tod bringt. Richtig? Das sind seine Waffen. So, aber wenn Jesus das Gesetz dich vom Gesetz befreit hat, weil er alles für dich gehalten hat und du nicht mehr das Gesetz haben willst, was kann der Teufel dann haben? Wenn du aber nicht mehr unter dem Gesetz bist, weil du mit gestorben bist, welche Sünde kann dir angerechnet werden? Wisst ihr, was in Römer 5 steht? Die Sünde war aber von Anfang an in der Welt. Wo aber kein Gesetz ist, gibt es keine Anrechnung der Sünde. Wenn kein Gesetz ist, gibt es kein, oh, du musst aber. Wenn wir diesen Elementen dieser Welt gestorben sind in Christus, Satzungen und allem, wieso unterwerfen wir uns immer wieder daran? Wir sind doch frei davon, aber wenn wir frei davon sind, dann kann der Teufel das doch nicht gegen uns verwenden. Freunde, das bedeutet nicht, dass wir nicht mehr sündigen. Das bedeutet, diese Sünde wird uns nicht mehr angerechnet. Das ist das Evangelium. Ist das gut? Oh, ich ahne schon, dass manche sagen, ja, wie, kann ich einfach weiter sündigen? Was würde Paulus sagen? Da sei ferne. Aber der Punkt ist, das, wie der Teufel dich kontrolliert und wie er dich in den Tod bringen wird, das hat Gott ihm weggenommen. Ein Vers lese ich euch noch. Zwei, dann ist fertig. Victor, sofort. Römer 8. Nee, Moment. Römer 6. Ich lese ab Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft worden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben durch die Taufe, in den Tod. Damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir auch mit seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn, denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was aber lebt, lebt er Gott. Wie oft musste Jesus für die Sünde sterben? Wie oft musste Jesus für die Sünde der ganzen Welt sterben? Einmal. Wie oft musst du für deine Sünde sterben? Einmal. Einmal. Und zwar einmal mit Christus. Und wenn du einmal mit Christus gestorben bist, wie oft musst du dann nochmal für die Sünde sterben? Ja, vielleicht noch einmal, gell? Weil ich weiß nicht, ob ich es dann schaffe. Vielleicht sündige ich ja unterwegs zu Christus. Überlegt mal, wird Gott dich für eine Sünde zweimal bestrafen? Musst du zweimal für eine Sünde sterben? Wir haben doch einen gerechten Gott. Das ist doch unsere Hoffnung. Wenn du mit Christus einmal gestorben bist, dann bist du frei von den Folgen der Sünde, nämlich vom Tod. Du musst nie wieder sterben. Du denkst, aber ich muss doch mal sterben. Weißt du, was sterben muss? Noch dein einziges Problem. Dein Leib. Denn dieses Leib ist noch der Leib der Sterblichkeit und Schwachheit. Und das ist der einzige Grund, warum wir noch sündigen. Weil wir noch in diesem Leib hier sind. Aber bald kommt die Zeit, und dann noch wird dieser Leib abgetan. Und dann wird es heißen, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist der Tod dein Sieg? Wo ist der Tod dein Stachel? Und die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Dann wird das alles weg sein. 1. Korinther 15. Herrlich? Warum dann die Taufe, gell? Wenn die eigentliche Taufe so trocken ist. Erstens, warum? Weil Jesus es befohlen hat. Warum hat Jesus uns befohlen, wenn kein Ritus rettet? Hier werdet ihr nicht gerettet. Denn wenn ihr nicht gerettet seid, dann braucht ihr das nicht tun. Das, was hier passiert, ist ein Siegel. Jesus gibt euch heute ein öffentliches Erleben der geistlichen Realität, dass ihr mit Christus gestorben seid, in ihn und somit alles bekommen habt, was ihr braucht. Die ganze Fülle Gottes lebhaftig. Ihr habt die vollkommene Erlösung, ihr habt die vollkommene Vergebung und ihr habt den vollkommenen Sieg. Und das ist das Zeichen. Und Jesus will, dass ihr einen Tag habt, an den ihr euch erinnert, ich bin in Christus. Ich bin in ihm. Und zwar aus Glauben. Nicht aus dem Werk, aus Glauben. Und ihr glaubt das, oder? Ja, deswegen dürft ihr es gleich tun. Ich möchte Jesus danken sagen. Danke, Jesus. Danke, danke, danke. Für dieses Riesenvorrecht, dieses tiefe Geheimnis hineinzuschauen. Ja, ich habe das Gefühl, nur an der Oberfläche zu kratzen, welchen geistlichen Segen wir in dir haben. Wir haben so viel. Nein, wir haben alles in dir. Wir haben die Fülle Gottes lebhaftig. Danke für diese Wahrheit. Danke für unsere eigentliche Taufe. Und danke auch für das Zeugnis heute dieser Taufe, das Bezeugen der geistlichen Realität. Petrus hat das so gesagt, wenn sie den Heiligen Geist empfangen haben, warum sollen wir ihnen das Wasser wehren? Und wir wollen ihnen nicht das Wasser wehren, weil sie die Gabe des Heiligen Geistes empfangen haben. Amen.